SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Ein Italiener hat Flüchtlinge durch die Schweiz geschleust und ist dafür vom Basler Strafgericht mit Gefängnis und Landesverweis bestraft worden. Es ist ein vergleichsweise kleiner Fisch, der den Ermittlern da ins Netz gegangen ist.
Das ist typisch, aber auch viele kleine Fische bilden einen großen Schwarm. Das darf man niemals vergessen.
Sagt dazu Österreichs oberster Schlepperjäger Gerald Tatzkern im Rendezvous-Gespräch. Dann Friede sei endlich im Bistum Chur. Zürcher Katholiken liebäugeln für die Zeit nach Bischof Huonder mit einem eigenen Bistum. Aber
man hat keine Garantie, dass dann in Zürich ein besserer Bischof wird. Wenn dieselbe Politik dann in Zürich gemacht würde wie jetzt in Chur, dann knallt Gott dem Bistum Zürich.
Nun ruhen die Zürcher Hoffnungen auf den Papst. Und die Präsidentenwahl in Frankreich zeigt die politische Zerrissenheit im Land.
Es gibt eine Gefahr des Bürgerkriegs in Frankreich, zwischen verschiedenen Lager, die nicht mehr miteinander zu tun haben. Es gibt ein Konfliktpotenzial und ich glaube, die Wahl wird wenig daran ändern.
Der französische Philosoph Guillaume Pauli sieht ganz schwarz. Bei uns im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricke mit den Nachrichten.
Nach dem Angriff auf Polizisten auf den Pariser Champs-Élysées hat Frankreich alle seine verfügbaren Sicherheitskräfte mobilisiert. Mehr als 50.000 Polizisten stünden im Einsatz, um die Bevölkerung während der ersten Runde der Präsidentenwahl am Sonntag zu schützen, sagte Premierminister Bernard Cazeneuve nach einer Sitzung des Sicherheitsrats. Es patrouillierten auch 7.000 Soldaten und Spezialeinheiten der Polizei seien in Alarmbereitschaft. Der demokratische Prozess dürfe durch nichts behindert werden, so Cazeneuve. Ein Mann hatte gestern Abend einen Polizisten erschossen und zwei weitere verletzt. Er wurde darauf von der Polizei erschossen. Die Hintergründe des Angriffs sind weiterhin unklar. Aus Geldgier soll ein 28-jähriger Mann den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt haben. Der festgenommene Tatverdächtige wettete laut den Behörden auf einen Kurssturz der Aktie des deutschen Fußballclubs und wollte so einen Gewinn erzielen. Weitere Einzelheiten will die Bundesanwaltschaft in diesen Minuten bekannt geben. Der Tatverdächtige wurde am Morgen in der Region Tübingen festgenommen. Ihm wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Drei Sprengsätze waren vor 10 Tagen in der Nähe des BVB-Busses explodiert, als die Mannschaft auf dem Weg zu einem Champions-League-Spiel war. 2 Personen wurden verletzt. Krankenkassen sollen für medizinische Hilfsmittel wie zum Beispiel Beatmungsgeräte weniger vergüten müssen. Der Krankenkassendachverband Santé Suisse fordert vom Bundesamt für Gesundheit, die Preise für 3 Produktegruppen per 1. Juli zu senken. Die Forderung beruhe auf dem Preisvergleich mit identischen Produkten in europäischen Ländern. Das Sparpotenzial zugunsten der Prämienzahler betrage bei tieferen Preisen rund 34 Millionen Franken, so Santé Suisse. Patientinnen und Patienten müssten keine Qualitätseinbußen hinnehmen. Die Schweizer Skirennfahrerin Fabienne Sutter hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Ihr erstes Weltcuprennen fuhr die inzwischen 32-jährige Schweizerin im Dezember 2002 in Val d'Isère. Insgesamt stand sie in ihrer Karriere 20 Mal auf dem Podest im Weltcup, 4 Mal als Siegerin. Fabienne Sutter nahm 2 Mal an Olympischen Spielen und 6 Mal an Weltmeisterschaften teil. In den Halbfinals der Fußball Champions League kommt es zum Derby zwischen den beiden Madrider Clubs Real und Atletico. Und die zweite Paarung Monaco gegen Juventus Turin. Ausgelost wurden die Halbfinals am UEFA-Sitz in Nyon, gespielt wird Anfang Mai. In Frankreich hat die Tierschutzorganisation PETA mit Protest auf die Aktion eines Künstlers reagiert. Dieser hatte im Kunstmuseum Palais de Tokyo in Paris 9 Küken ausgebrütet. Die Performance in einer Brutstation aus Plexiglas dauerte gut 3 Wochen. Die Tierschutzorganisation schrieb dazu: Tiere hätten keinen Platz in der Kunst. Küken seien sensible Lebewesen, die wie Menschen Leid und Schmerz empfänden. Das Kunstmuseum seinerseits teilte mit, die Küken würden nun auf einen Bauernhof gebracht und dort glückliche Tage verbringen. Der Künstler übrigens ist für ausgefallene Aktionen bekannt. Er lebte auch schon mal 2 Wochen lang in einem ausgestopften Bären. Das Wetter: am Nachmittag bleibt es überall sonnig. Auch morgen geht es im Westen, im Wallis und im Süden mit viel Sonnenschein weiter. Im Norden ziehen tagsüber Wolken auf. Die Temperatur erreicht rund 15 Grad im Norden und 20 Grad im Tessin.
Schlepper nutzen die Not verzweifelter Menschen. Sie schmuggeln sie illegal über die Grenze und verdienen damit gutes Geld. Ein Geschäft, das sich oft im Verborgenen abspielt, was in der Natur der Sache liegt. Nun aber gibt ein Prozess vor dem Basler Strafgericht detailliert Einblick ins Geschäftsmodell eines Schleppers. Patrick Künzle.
Vor Gericht stand ein 49-jähriger Italiener. Er war im vergangenen November in Basel auf frischer Tat ertappt worden, in der Stadt, als er mit einem Kleinbus voller afrikanischer Flüchtlinge unterwegs war. Die Basler Staatsanwaltschaft warf dem Schlepper heute vor Gericht vor, er habe letztes Jahr zwischen Oktober und November mindestens 138 Menschen geschmuggelt, und zwar aus Norditalien in die Schweiz und von dort aus meistens weiter nach Süddeutschland oder ins Elsass. Benutzt habe er dafür kleine, unbewachte Grenzübergänge. Seine Passagiere seien vorwiegend Afrikaner gewesen, die zuvor aus Libyen übers Mittelmeer nach Italien gekommen waren. Vor Gericht zeigte sich, dass der Beschuldigte eher ein kleiner Fisch war im Geschäft mit dem Menschenschmuggel. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, das Transportieren von Flüchtlingen sei für ihn ein Nebenjob gewesen, um sich seinen Lebenswandel zu finanzieren. Hauptberuflich habe der Beschuldigte als Meteorologe gearbeitet, in seiner Freizeit habe er Menschen geschmuggelt, Menschen, die ihm 2 Komplizen vermittelt hätten. Interessant ist, dass der Schlepper von den Flüchtlingen vergleichsweise wenig verlangt hatte. Eine Fahrt von Italien nach Deutschland kostete durchschnittlich 100 Franken pro Flüchtling. Für den Schlepper habe sich das Geschäft trotzdem gelohnt, weil er in kurzer Zeit viele Flüchtlinge transportierte, so die Anklage. In einem Monat habe er damit bis zu 8.500 Franken verdient. Vor Gericht stritt der Beschuldigte heute Vormittag ab, das Schleppen semi-professionell betrieben zu haben. Lediglich einen Transport von Flüchtlingen gab er zu, jenen, bei dem er erwischt worden war. Die Staatsanwaltschaft dagegen berief sich auf Chatprotokolle auf dem Handy des Beschuldigten. Diese würden beweisen, dass er mindestens einen Monat lang etliche Flüchtlinge geschmuggelt habe.
In der Zwischenzeit hat das Gericht sein Urteil gefällt. Der Mann muss für 18 Monate ins Gefängnis und wird für 8 Jahre des Landes verwiesen. Menschenschmuggel als einträglicher Nebenerwerb. Gerald Tatzkern ist Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt Österreich und arbeitet eng mit anderen europäischen Ländern zusammen. Ich habe ihn gefragt, ist der Fall des Italieners, der sich heute in Basel vor Gericht hat verantworten müssen, ein typisches Beispiel von einem Schlepper?
Ja, das ist ein typischer Fall, weil aktuell seit Beginn des Jahres haben wir es sehr stark mit sogenannten Behältnisschleusungen zu tun. Das heißt, Schlepper verstecken die Leute in Kleintransportern, in Lastwagen, teilweise sogar in Güterzügen. Das macht es besonders gefährlich für die Migrantinnen und Migranten, weil sie werden in Verbindung damit oft gezwungen, den gesamten Schlepperlohn im Vorhinein zu bezahlen, sodass das Risiko für den Schlepper eigentlich minimiert wird, aber für die Migranten sehr, sehr hoch ist.
Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Ist dieser geschilderte Mann eine Art letztes Glied in einer Schlepperkette?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. Die meisten, die mit denen wir es zu tun haben, arbeiten in Kleingruppen zusammen. Das heißt so zwischen 3 und 10 Personen. Wir haben aber auch Schleppernetzwerke, wo wir mehr als 60 Personen im Zusammenwirken im Visier haben. Diese Kleingruppen sind aber so aufgeteilt, dass sie manche wirklich in Verbindung stehen mit den Migrantinnen und Migranten, sie unmittelbar hineinpferchen und vielleicht 1, 2 andere Personen sind da eher in der Organisation tätig.
Und wenn man so den ganzen Weg anschaut, den diese Flüchtlinge nehmen, von Libyen aus zum Beispiel über das Mittelmeer und dann weiter in die nördlichen europäischen Länder, wie läuft das ab? Sind das Netzwerke, die miteinander verbunden sind, oder organisieren sich da die Schlepper immer wieder neu und gehen auf die Flüchtlinge zu?
Also eigentlich seit den letzten Monaten ist in Libyen eine sehr stark und gut organisierte Schlepperorganisation tätig. Sie sind militärisch sehr gut gebildet, sehr gut strukturiert und schrecken auch vor den letzten Maßnahmen nicht zurück, sodass es auch bei Weigerung von Migranten, Migrantinnen in ein Boot zu steigen, bis zu Tötungen kommen kann. Die werden dann nach Italien gebracht und dort ist es ganz dreist eigentlich auf dieser Route, dass zum Beispiel die Verbindung mit Menschenhandel, mit der sexuellen Ausbeutung wirklich präsent ist, sodass Frauen aus Nigeria ein reserviertes Ticket haben in einem Boot, um nach Italien zu kommen. Und dort wiederum werden sie angesprochen von den weiteren Mitgliedern der kriminellen Organisation, um sie dann weiter nördlich zu bringen, eben Richtung Österreich, Deutschland oder eben über die Schweiz, Frankreich.
Erwischt hat es in unserem Fall einen, ich sage jetzt eher kleinen Fisch, die Drahtzieher offenbar nicht. Ist auch das typisch?
Ja, das ist typisch, aber auch viele kleine Fische bilden einen großen Schwarm. Das darf man niemals vergessen. Es betrifft sehr, sehr viele Migrantinnen und Migranten. Also mittlerweile sind ja einige hunderttausend anwesend in Italien, wo wir stark bemerken, dass sie das Land verlassen wollen. Und das geht einmal nur Richtung Norden Italiens. Und da ist natürlich die Schweiz stark betroffen. Aber auch Österreich ist da stark betroffen, wenn man über Österreich, nach Österreich oder Richtung Deutschland möchte.
Gerald Tatzkern, die ganze Situation mit den Flüchtlingen und den Schleppern gleicht einem Dilemma, denn ohne Schlepper kommen die Menschen ja zum Beispiel von Libyen gar nicht weg.
Ja, das stimmt. Daher haben wir auch immer vorgeschlagen, auch von der polizeilichen Seite, es muss einen legalen Weg geben. Das heißt, hier muss es wirklich sogenannte Auffangzentren geben, wo man vor Ort dann entscheiden auch kann, diese Personen haben hohe Chancen, eben in Österreich, in Europa Aufenthalt zu bekommen und die dann auch auf unsere Kosten risikofrei nach Europa zu bringen. Also wir müssen einen legalen Weg finden, um den Schleppern auch das Handwerk zu legen.
Und wie beurteilen Sie die Rolle der Hilfswerke, die auf der einen Seite Leben retten, indem sie Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aufgreifen, andererseits auch ein Teil des Systems werden, in dem die Schlepper ihr Eingreifen einkalkulieren?
Ja, das ist eine ganz schwierige Thematik. Ich habe eigentlich eine zerrissene Brust. Weil einerseits machen sie unglaublich tolles, retten Leben, aber gleichzeitig schüren sie so eine falsche Perspektive, eine Hoffnung, dass die Migranten, Migrantinnen in Boote einsteigen, ohne Schwimmwesten, in der Meinung, wir brauchen eh nur 4, 5, 6 Seemeilen wegkommen von der Küste, auch wenn das Wetter sehr schlecht ist, weil wir werden ja dann sowieso gerettet. Also das ist sehr, sehr fatal. Diese Hoffnung, diese unmittelbare Rettungsmaßnahmen können oft wirklich das Gegenteil bewirken. Ich bin der Meinung, dass hier eine hohe Gefahr besteht, dass diese Menschen eine Gefahr eingehen, obwohl das eigentlich fatal ist. Also das muss eigentlich wirklich sehr rasch unterbunden werden.
Sagt Gerald Tatzkern, er leitet die Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt Österreich. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Lawinenschutz ist Kulturgut, findet die Schweiz und will, dass er zum UNESCO-Kulturerbe wird. Nach 30 Jahren geht der erste Schweizer Hockey-Profi-Schiedsrichter vom Eis.
Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die haben Freude, dass ich jetzt weg bin von der Bühne. Die sich immer aufgeregt haben, wenn sie noch meine Rückennummer gesehen haben oder gelesen haben, dass der Kurmann pfeift.
Bei uns blickt Dani Kurmann zurück. Und kurz vor eins, nein, normal war da fast gar nichts im Wahlkampf ums französische Staatspräsidium. Beobachtungen unseres Korrespondenten in Paris. Zuerst dies. Vitus Wander, er ist der umstrittenste Bischof der Schweiz. Heute hat er beim Papst seinen Rücktritt eingereicht. Jetzt ist die Frage, was kommt nach der Ära Wander? Zieht nach dem Konservativen nun ein moderner Bischof am Sitz in Chur ein? Wird das Bistum gar aufgespalten und Zürich erhält einen eigenen Bischof? Die Wünsche und Erwartungen sind groß, viele hoffen auf einen Neuanfang. Ihre Chancen, dass sich tatsächlich etwas ändert, sind aber gering. Ivan Santoro.
Er wusste, dass es nicht einfach werden würde, damals im September 2007, als er in der prunkvollen rosarot-weißen Barockkirche des Klosters Einsiedeln zum Bischof von Chur geweiht wurde. Viele Katholiken waren skeptisch und protestierten gegen die Wahl. Und so zeigte sich Bischof Vitus Wander in seinen ersten Worten an seine Gläubigen versöhnlich.
Sie sollen einmal auch mein Herz für sie spüren. Und sie sollen spüren, dass das, was ich möchte, dass das immer zu ihrem Wohl und zum Wohl der Kirche ist. Ob sie das spüren, das werden wir sehen.
Die Antwort ist heute, 10 Jahre später, nein. Sie haben es nicht gespürt. Mindestens jene offenen, modernen Katholiken nicht. Sie wollten keinen Bischof, dem liturgische Gewänder, konservative Messen und Latein wichtiger waren als der Kontakt mit dem Kirchenvolk. Keinen Bischof, der für wiederverheiratete und Laienprediger keinen Platz sah in seiner Kirche. Und keinen, dem Kondome, Abtreibung und Homosexuelle ein Gräuel waren. Aber genau dafür stand Bischof Vitus, für die buchstabengetreue Umsetzung der katholischen Lehre.
Also in dem Sinn gibt es nicht, wer weiß was für Erneuerungen, sondern einfach das, was die Kirche will und was die Kirche versteht.
Sagte der Würdenträger bei Amtsantritt. Aber das habe eben das Volk meistens nicht verstanden, sagt Theologe Willi Anderau. Er ist Kapuziner und im Vorstand der reformorientierten Pfarreiinitiative. Für ihn war die Ära Bischof Huender für die Kirche ein Desaster.
Die Bilanz fällt düster aus. Nicht nur ungenügend, sondern düster.
Huender habe das Bistum tief gespalten und das nachhaltig. Denn der Bischof hat in seiner 10-jährigen Amtszeit zahlreiche ihm wohlgesinnte erzkonservative Priester eingesetzt. Dauerkritisiert wird Huender auch aus Zürich. Benno Schnüriger, als Präsident des Synodalrates, quasi der höchste Zürcher Katholik, sagt zur 10-jährigen Zusammenarbeit mit dem Bischof:
Die Zusammenarbeit war nicht gut, sie war einfach.
Schnüriger kämpft seit Jahren für eine Abspaltung von Chur. Aber weniger wegen Bischof Huender, sondern vielmehr, weil Zürich Chur nur provisorisch zugeteilt worden war. Dieser Zustand dauere jetzt schon 200 Jahre an. Deshalb wolle er einen eigenen, einen Zürcher Bischof.
Wir Zürcher sind jetzt eigentlich der Meinung, dass man ein 200-jähriges Provisorium endlich einmal bereinigen soll. Und die Bereinigung ist natürlich aus unserer Sicht immer noch ein Bistum Zürich.
Die Forderung Schnürigers nach einem eigenen Zürcher Bischof teilen auch die Protestbewegung «Es reicht» und die Pfarreiinitiative. Allerdings nicht wegen der Besonderheit von Zürich, sondern wegen des besonders unbeliebten Churer Bischofs. Für Thomas Binotto, Chefredaktor des katholischen Zürcher Pfarrblattes, ist klar, die Abspaltungsforderungen hätten denn auch vor allem mit dem konservativen Bischof zu tun.
Und ich bin einfach fest überzeugt, wenn man eine Person hätte, die in Zürich auf einen guten Rückhalt und ein gutes Echo stoßen würde, wäre die Diskussion bis zum Zürich-Ja oder Nein ganz schnell wieder, nicht vielleicht vom Tisch, aber viel, viel ruhiger.
Diese Ansicht ist auch Kapuziner Willi Anderau. Die Zürcher Forderung nach einem eigenen Bistum sei naiv.
Man hat keine Garantie, dass dann in Zürich ein besserer Bischof wird. Wenn dieselbe Politik dann in Zürich gemacht würde wie jetzt in Chur, dann knackt Gott dem Bistum Zürich.
Deshalb fordern Reformkatholiken wie Willi Anderau lieber eine echte Auswahl bei der Churer Bischofswahl. Und da hoffen sie auf Papst Franziskus. Dieser soll nun zuerst einen Administrator in Chur einsetzen, der die Wogen glättet. Es könnte tatsächlich sein, dass Papst Franziskus einen Administrator einsetzt. Allerdings einen alten Bekannten, nämlich Bischof Huender selbst. Der Papst könnte Huender nämlich in die Verlängerung schicken, Pensionierung hin oder her.
In weitenden Regionen der Alpen herrscht nach wie vor erhebliche Lawinengefahr, sagt das aktuelle Lawinenbülter. Heutzutage ist dieses Bülter eine Selbstverständlichkeit. Aber das war nicht immer so. Über Jahrzehnte haben die Menschen Strategien und Methoden entwickelt, um mit der Naturgewalt Lawinen umzugehen und Menschen zu schützen. Nun soll die UNESCO diesen Lawinenschutz als immaterielles Kulturgut anerkennen. Die Schweiz hat zusammen mit Österreich eine Kandidatur eingereicht. Große Erfahrung mit Lawinen hat das kleine Dorf St. Antonien im Kanton Graubünden. Wie die Bevölkerung dort gelernt hat, mit der Bedrohung zu leben, zeigt der Bericht von Silvio Liechti.
Die Lawine kam am Abend, als die Familie zusammen in der Stube vor dem Ofen saß. Mutter, Vater, Geschwister. Der Knecht habe im düsteren Schein der Petroleumlampe gelesen, erinnert sich die heute 75-jährige Maria Prader, als es plötzlich laut wurde.
Das hat so gerüttelt. Und dann habe ich nur gesehen, wie es oben im Ofen ein Sprung und Staub und ein Knall und fertig.
Maria Prader war 9, als die Lawine am 20. Januar 1951 ihr Elternhaus komplett zerstörte. Als die Schneemassen das Haus trafen, rettete der Ofen ihr Leben. Er hielt den enormen Kräften stand. Alle konnten nach 2 Stunden aus den Trümmern gerettet werden.
Und dann haben wir mit der Zeit Leute gehört und die haben gerufen. Aber die haben dann eben gemeint, ja, unter diesem Haufen lebe ich sowieso niemand mehr. Und da sind sie dann auch wieder gekommen. Und dann haben sie dann angefangen zu sagen, die Träumen und Schnee wegschaufeln. Die haben dann eins um das andere raus.
Viele zerstörte Häuser und Ställe und ein Todesopfer war die Bilanz dieses Winters. Auch in der übrigen Schweiz brachten Lawinen Anfang der 1950er Jahre Tod und Zerstörung. Was Lawinen über die Jahre in St. Antonien angerichtet hatten, kann man heute im Ortsmuseum sehen. An einer Wand hängen Fotos von früher. Jan Flütsch ist ehemaliger Gemeindepräsident und Präsident des Museums. Er steht vor den Bildern.
Ja, das sind halt die verschiedenen Lawinenunglück oder Laubenunglück, wie wir ihnen sagen. Illustriert und halt zum Teil auch den Zeitungsbericht, die daraus da sind, von den Unglücken, die da stattgefunden haben in früheren Jahren.
In St. Antonien wohnen heisst mit Lawinen leben. Das Dorf versuchte sich zu schützen mit speziellen Bauten an den Häusern, sagt Flütsch. Der eigentliche Startschuss für den Lawinenschutz im grossen Stil war aber das Ereignis im Jahr 1951. Der damalige Gemeindepräsident und Landammann Peter Flütsch war treibende Kraft dahinter. Am Chünihorn oberhalb des Dorfes wurden in den Jahren darauf zum grössten Teil durch den Bund finanzierte Lawinenverbauungen erstellt.
Nach dem 51 haben sie die Lawinenverbauungen angefangen zu bauen. Das sind ja die längsten zusammenhängenden Lawinenverbauungen im Alpenraum gewesen, mit 12 Kilometer Länge. Und das sind jetzt die Teile, die man hier sieht, aber wie so ein Tatzelwurm, wenn man es von weitem schaut.
Die Bauten sind in die Jahre gekommen und werden nun schon länger saniert. St. Antonien hat heute Gefahrenkarten. Bei Lawinengefahr werden Straßen gesperrt und die Bevölkerung wird per SMS über die Lage informiert. So sind Lawinenunglücke seltener geworden. Der Pionier der Lawinenverbauungen, Peter Flütsch, wäre stolz, sagt Jan Flütsch.
Der Initiant, der das in den Weg geleitet hat, wenn der wüsste, wie weit wir heute sind, der würde sich freuen. Tragischerweise ist er bei seinem Werk um das Leben gekommen und mit dem Transport von so Elementen in die Verbauung auf ist er. Beim Transport ums Leben kommen.
Das Erbe von Peter Flütsch lebt weiter und mittlerweile könne die Bevölkerung in St. Antonien auch in schneereichen Wintern gut schlafen, sagt Jan Flütsch. Trotzdem, ganz gebannt seien die Lawinen nie.
Na, die Natur bezwungen wäre schon ein ganz grosses Wort, würde ich nie so sagen. Aber man ist jetzt dran, wirklich um die Gefahren so eindämmen, dass man eben hier im Siedlungsgebiet recht sicher leben kann.
Der Umgang mit Lawinen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Erfahrungen der lokalen Bevölkerung werden weitergegeben und heute mit modernen Techniken kombiniert. Dieses Wissen hat die Schweiz nun gemeinsam mit Österreich bei der UNESCO als immaterielles Kulturerbe angemeldet. Das heisst, als lebendige Tradition, die das Leben in den Bergen erst möglich macht. Mitgearbeitet haben das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos, der SAC und das Bundesamt für Kultur. Gegen Ende 2018 wird die UNESCO entscheiden, ob das Lawinenbändigen ein Kulturgut der Alpen ist.
Der Bericht von Silvio Liechti. In 7 Minuten ist es 1. Ja, gewöhnlich stehen im Eishockey die Spieler im Rampenlicht. Heute kommt bei uns ein Mann zu Wort, der im Hintergrund zu einer Art Star geworden ist. Dani Kurmann, über 30 Jahre lang Schiedsrichter. Er gilt als Pionier im Schweizer Eishockey und ist auch international bekannt. Denn er war so erfolgreich, dass er selbst WM-Finalspiele leiten durfte. Heute nun pfeift der 51-Jährige seine letzte Partie, das WM-Vorbereitungsspiel Schweiz gegen Russland. Für uns schaut er zurück auf seine lange Karriere.
Also ich habe selber Eishockey gespielt, bei den Junioren. Beim SC Luzern noch dazumal. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich nicht zu dem absoluten Talent gehört. Habe dann nachher als Spieler den Arm gebrochen. Bin dann verletzt gewesen, 6-7 Wochen. Habe einen Gips gedreht. Dann habe ich den Gips ablegen. Habe dann wieder angefangen zu trainieren mit der Mannschaft. Und habe einfach den Einstieg nicht mehr geschafft in die Mannschaft rein. Bin ich ein bisschen frustriert gewesen. Das hätte mich eigentlich mögen. Und dann kommt der Trainer eines Tages zu mir und sagt, du, Schiedsrichter wäre etwas für dich. Ich denke, die Schiedsrichterei war für mich eine Lebensschule. Es hat mir beigebracht, etwas zu vertreten
an etwas festzuhalten, etwas durchzusetzen, Entscheidungen zu treffen, teilweise Entscheidungen zu treffen, die nicht allen gefällt. Vielleicht ab und zu vielleicht auch ein bisschen engstirnig sein. Nicht etwas machen für Applaus. Ich denke, ich habe in diesen 36 Jahren, wo ich jetzt eigentlich die FIFA extrem viel erlebt und sehr viel auch eingesteckt. Und ich denke, es hat mir viel gebracht, was ich auch im normalen Leben brauchen kann. Ich war der erste Profi, 1997, wo das Schiedsrichterwesen professionalisiert worden ist. Eines der tollsten Sachen, die ich erleben durfte, sind die Olympischen Spiele, die Winterspiele in Vancouver, Kanada, 2010. Wenn wir an Olympiade dabei sein als Schiedsrichter, bei diesem riesigen Konstrukt von Olympiaden dort, das ist etwas ganz Tolles. Was die Leute jetzt über mich reden, kann man vorstellen, es gibt Leute, die haben Freude, dass ich jetzt weg bin von der Bühne. Die sich immer aufgeregt haben, wenn sie noch meine Rückennummer gesehen haben oder gelesen haben, dass der Kurmann pfeift.
Er hat das gut gemacht die letzten paar Jahre. Er war sicher immer ein guter Schiri.
Ja, er ist eine Ikone als Schiedsrichter und ich glaube eine integre Person.
Er ist eigentlich ist wirklich ein Zuger und ich glaube, wir vom EVZ hätten manchmal lieber gehabt, wenn er noch im Everzug gepfiff hat und das haben wir gar nicht gemerkt. Also er ist glaube wirklich recht objektiv gewesen.
Er hat seinen Job sicher gut gemacht und er gehört sicher zu den grossen Schiedsrichtern, die wir hatten.
Ich hätte sehr gerne mal noch in Kanada pfiffen, National Hockey League. Das war sehr lange ein Traum gewesen, aber das habe ich nicht geschafft. Das wäre ganz toll gewesen, mal in der National Hockey League für die ganze Saison können, dort zu pfiffen. Es ist ein gutes Gefühl auf der einen Seite. Ich freue mich, dass die Karriere jetzt zu Ende geht, weil der Körper gewisse Schmerzen, die ich immer mit mir spüre, das ist sicher ein Grund, warum ich mich darauf freue, dass ich wegkomme vom Eis, aber ich werde auch das sehr vermissen.
Profi-Eishockey-Schiedsrichter Dani Kurmann in der Toncollage von SRF-Sportredaktor Beat Sprecher. Alle Favoriten im rechten und linken Lager in den Vorwahlen ausgeschieden. Ein Außenseiter, der innerhalb Wochen zum Favoriten wurde, Justizaffären. In Frankreich geht heute ein bewegter Präsidentschaftswahlkampf zu Ende. Am Sonntag ist der erste Wahlgang und der Ausgang so offen wie noch nie. Anhand von 5 Beobachtungen blickt Frankreich-Korrespondent Charles Liebherr zurück auf eine Kampagne hors norm, außerhalb jeder Norm.
Erste Beobachtung. In Frankreich können Dinosaurier sterben, in Massen und aller Art.
Je veux dire clairement pourquoi je soutiendrai François Fillon. J'ai travaillé 5 ans avec François Fillon et pour moi c'est clair de voter sans état d'âme pour François Fillon.
Nicolas Sarkozy weggeputzt im ersten Wahlgang, muss Fillon wählen. Die letzte Botschaft des ersten Opfers von Vorwahlen. In der zweiten Welle wurden die Ex-Premiers erledigt, Alain Juppé und Manuel Valls, sogar den Präsidenten erwischte es. François Hollande starb am schönsten. Er trat ab, bevor er überhaupt antreten durfte. Zweite Beobachtung. Frankreich weiß nicht mehr, was links noch rechts ist.
Je ne suis pas socialiste.
Moi, je suis socialiste.
Heißt er nun Emmanuel Hollande oder doch François Macron? Egal, en marche ist er, beschleunigt von 0 auf 100 in einem Jahr. Das geht nur, wenn man weder links noch rechts abbiegt und politisch schön auf der Mittellinie bleibt.
Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça, ce qu'on va essayer de faire.
Emmanuel Macron lässt alle zweifeln. Logisch, er ist ja neu im Metier mit 39 Jahren. Dritte Beobachtung. Alle wollen es wie Onkel Trump aus Amerika können. Zwitschern, nämlich gegen die da oben, gegen das System.
Ce système, je le refuse.
C'est le système, tout un système.
Le système, le système.
Ce système.
Le système.
C'est le système, tout un système.
Ce système, je le refuse.
Mélenchon ist gegen das liberale Wirtschaftssystem, Marine Le Pen gegen das politische System, welches sie ausschließen will. Für Macron ist es die alte Garde, für Fillon hat die Bürokratie System. Das ist alles so viel Antisystem von so vielen Kandidaten, dass man den Eindruck bekommt, dass eigentlich alle gleich tönen, ohne dass sie dasselbe sagen, aber garantiert von niemandem mehr verstanden werden. Vierte Beobachtung, französische Politiker lieben Luxus, also teure Kleider, bezahlen aber ungern.
J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami. Je vais pas vous répondre sur ces sujets, c'est ma vie privée. Ça ne regarde personne.
Fion gibt das Geld zurück, rufen alle im Land. Ein Wahlslogan ist geboren. Gewiss, Fion ist nicht der einzige französische Politiker, der gerne den Fünfer und das Weckle hat. Dummerweise hat er aber den Mund besonders voll genommen, vorher Austerität und Wasser gepredigt, dazu aber Wein getrunken. Und dummerweise ist das alles vor der Wahl aufgeflogen. Fünfte und letzte Beobachtung. Wenn's drauf ankommt, stehen trotzdem alle zusammen, sogar Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Fillon, Madame Le Pen et Monsieur Macron, je leur exprime ma solidarité personnelle la plus totale. Nous n'avons pas peur.
Niemand soll Angst haben vor dem Terrorismus, der Frankreich die Gesellschaft zu spalten versucht. Sie schenkten sich über Wochen nichts, griffen ihre Rivalen mit harten Worten an und zeigten sich nur bei dieser einen Frage versöhnlich. Mehr Polizisten, mehr Militär braucht das Land im Kampf gegen den extremen Islamismus. Erst auf der Zielgeraden vor dem ersten Wahlgang war wegen der Gefahr von Anschlägen etwas von Solidarität unter den Politikern zu spüren. So als gewinne am Schluss die Einsicht Oberhand, dass es viel zu kitten gibt in diesem zerbrechlichen Frankreich.
Aus Paris war das Charles Lieper. Ja, die Präsidentschaftswahl und die Orientierungslosigkeit in Frankreich sind auch gleich Thema im Tagesgespräch. Gast auf SRF 1 und 4 ist der französische Philosoph Guillaume Pauli. Nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambrecker.
Das Basler Strafgericht hat einen Schlepper zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann wird außerdem für 8 Jahre des Landes verwiesen. Der Schlepper aus Italien hat laut Staatsanwaltschaft mindestens 138 Personen geschmuggelt. Er habe diese aus Norditalien in die Schweiz und meistens weiter nach Deutschland und ins Elsass gebracht. Nach dem Angriff auf Polizisten auf den Pariser Champs-Élysées hat Frankreich alle seine verfügbaren Sicherheitskräfte mobilisiert. Der demokratische Prozess dürfe durch nichts behindert werden, sagte Premierminister Bernard Cazeneuve angesichts der ersten Runde der Präsidentenwahl am Sonntag. In den Halbfinals der Fußball-Champions League kommt es zum Derby zwischen den beiden Madrider Clubs, Real und Atletico. Und die zweite Paarung, Monaco gegen Juventus Turin. Die Spiele finden Anfang Mai statt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.